bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Dring, dring. Herzlich willkommen, liebe Leute. Hier ist wieder der Podcast bei Anruf Wettbewerb. Und mal sehen, wen ich da, oder mal hören vielmehr, wen ich in der Leitung habe. Ich habe den Verdacht, es ist Justus Haukapp. Justus, bist du es?
Ja, hallo, lieber Ruprecht. Auch heute wieder hast du dich nicht verwählt.
Wunderbar. Ich habe einfach diese Wahlwiederholungstaste. Du bist ja der Einzige, den ich noch anrufe und nicht nur WhatsApp. Aber schön, dass du da bist. Justus Haukapp, natürlich der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie, dem DICE an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ich bin Ruprecht Porzun, der juristische Kollege von der HHU. Und wir wollen mal wieder über Wettbewerb sprechen. Und eigentlich, Justus, hatten wir für heute einen Gast vorgesehen.
Ja, eigentlich hatten wir einen Gast vorgesehen. Den Termin haben wir jetzt leider verschieben müssen, nochmal um 14 Tage. Aber die Vorfreude ist umso größer, dass wir mit einem der prominentesten Richter Westfalens und der Bundesrepublik in naher Zukunft und in unserer nächsten Folge sprechen können.
Vielleicht kommt er heute auch schon mal kurz vor, denn ich wollte mit dir über dein Leib- und Magenthema sprechen. Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht wissen, ist, dass wir diese Folge aufnehmen. Wir senden ja gar nicht live. Viele denken ja, wir senden live aus dem Studio quasi in den Äther rein. Ist gar nicht so. Wir zeichnen manchmal vorher auf. Und heute zeichnen wir auf am Tag an dem Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister wird.
Vermutlich, genau. Das sieht alles so aus.
Oh Gott, wir müssen jetzt echt hier auf Holz klopfen. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Aber
Ich habe kein schlechtes Gefühl, weil ich natürlich mich auch mehr für die zweite Liga interessiere. Aber das entspricht meinem Niveau eben doch deutlich eher. Von daher.
Deinem fußballerischen Niveau, da schaffst du es in die zweite Liga? Oder nur mit deinen?
Ja, das würde ich schon. Ich glaube, ich habe schon zweite Liga-Niveau, wenn man einen hinreichend kleinen Zwergenstaat findet.
Na gut, ja. Wo hast du früher nochmal gespielt? Beim FSV Quakenbrück.
BV Quakenbrück. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Da hat ein Merger stattgefunden zwischen zwei rivalisierenden Vereinen in Quakenbrück. Ja. Der VfR und der BVQ haben sich zur marktbeherrschenden fußballerischen Großmacht der Kreisklasse A im Osnabrücker Land entwickelt. Ja.
Und da ist das Kartellamt wieder nicht drangekommen, weshalb wir jetzt diesen Paragraphen 32f kriegen.
Genau. Die Niedersächsische Landeskartellbehörde hat da geschlafen wahrscheinlich. wie auch immer. Wir wollten über Fußball reden, aber nicht nur, weil heute der Tag ist, an dem viele Entscheidungen fallen, die dann gefallen sind, wenn Sie das hören, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern ja, weil auch im Kartellrecht da ein bisschen was los war beim Thema Fußball.
Ja, ich habe gestern, das wollte ich dir kurz berichten, ich hatte gestern mal Zeit, eine Bundestagsdebatte zu verfolgen. Und das ist ja traditionell das Spannendste, was man im deutschen Internet geboten kriegt. Und es war der letzte Tagesordnungspunkt einer Plenardebatte gestern. Plenardebatte heißt, da saßen noch so 20 Leute ungefähr herum. Vielleicht waren es auch 10 mehr. Unter Leitung von Wolfgang Kubicki wurde da nämlich die erste Lesung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufs Tapet gebracht.
Also der Novelle.
Der Novelle, genau. Also die 11. GWB-Novelle stand an. Das heißt, die wurde jetzt offiziell ins parlamentarische Verfahren eingebracht. Wir hatten ja zunächst den Referentenentwurf aus dem Ministerium, dann den Regierungsentwurf und jetzt ist der Bundestag dran. Und das war wirklich ganz witzig. Robert Habeck hat sie selbst vorgestellt. Das ist wohl nicht ganz selbstverständlich, dass das immer der Minister macht. Das zeigt schon so ein bisschen, das ist ihm auch wichtig. Und er sagte auch, das ist das größte Update für das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft, das wir je gesehen haben. Und dann entsponn sich eine Debatte, in der es eigentlich mehr um Fußball ging als um Kartellrecht, was wirklich ganz
witzig. Aber warum ging es da um Fußball? Das ja, so. Ist ja diesmal nicht Teil der GWB-Novelle. Das hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon, dass der Fußball Gegenstand von GWB-Novellen war, weil plötzlich auf den letzten Metern irgendwelche Sonderausnahmen geschaffen wurden, um die Zentralvermarktung der Bundesliga-Rechte oder Ähnliches vom Kartellrecht zu befreien. Aber das ist ja diesmal gar nicht der Fall.
Nee, wenn es möglich wäre, das wäre wahrscheinlich der größte Wunsch der bundesrepublikanischen Sportsfreunde, dass man da mal reinhaut, damit es nicht mehr zwei verschiedene kartellamtlich verordnete Übertragungssender gibt. Aber das ist tatsächlich nicht Gegenstand. Nein, es war so, dass Hans-Jörg Durz, das ist der wettbewerbspolitische Sprecher der Unionsfraktion, wir hatten ihn ja hier schon im Podcast auch zu Gast, der sagte, der neue Paragraph 32f, den die Bundesregierung einführen möchte, wo es ja um diese erweiterten Maßnahmen des Kartellamts geht, der führt dazu, dass das Kartellamt nicht mehr Schiedsrichter im Wettbewerb ist, sondern Spielmacher. Also Andreas Mundt und seine Mannschaft übernehmen jetzt sozusagen selbst das zentrale Mittelfeld der Marktregulierung. Und das war so einer der Sätze von Hans-Jörg Durz.
Okay, so ganz verstehe ich den Satz noch nicht. Also bietet das Kartellamt demnächst auch Bier, Schokolade, Zucker und soziale Netzwerkdienstleistungen an, oder?
Es würde mich nicht wundern, angesichts dessen, was der Staat sich in letzter Zeit alles zutraut an Leistungserbringung. Aber vielleicht muss ja auch mal dieser Quakenbrücker Verein da, vielleicht muss der auch mal, wie heißt das?
Verstaatlicht werden.
Verstaatlicht werden. Irgendwo war das Wort genau.
Also vergesellschaftet, wollte ich sagen. Wo das werden, wahrscheinlich genau. Bei Vereinen. Ich stelle mich die Frage, wie geht das überhaupt? Aber gut, das ist eine andere Frage. Aber das heißt, also da wurde über Fußball geredet letztendlich.
Ja, also diese Spielmacher-Idee von Durz bezieht sich natürlich darauf, dass das Kartellamt stärker in Märkte eingreifen kann als bislang. Im Sinne von, wenn man jetzt Vertragsgestaltungen vorgeben kann, beispielsweise, das ist ja so eine der Maßnahmen. Und das wurde natürlich dann, also dieses Fußballbild, wir kennen das ja aus dem Kartellrecht, wurde willig aufgegriffen von allen nachfolgenden Rednerinnen und Rednern. Und dann natürlich immer verknüpft mit einer anderen Geschichte, nämlich mit der Frage, wie gut ist eigentlich der Wettbewerb? Großartig, sonst wäre Bayern München eben dauernd deutscher Meister. Und dann wurden sozusagen die Beispiele weitergeknüpft im Sinne von, ja, wenn Bayern München eben dauernd deutscher Meister ist, jetzt 10 Jahre in Folge, dann ist das ja eine Art Wettbewerbsstörung. Da müsste jetzt eigentlich das Kartellamt die Innenverteidigung rauskaufen oder abspalten und die müssten immer mit 2 Toren Rückstand starten und so weiter und so fort. Solche Fragen wurden dann also diskutiert und du kannst ahnen, dass die Plenardebatte neigte sich dem Ende zu, die Stimmung im Hohen Haus war gut und der Fußball diente für weitlich Anschauungsmaterial, was man da alles so mit Kartellrecht und Wettbewerb machen kann.
Dann möchte ich da auch zu beitragen, denn in einer meiner Vorlesungen verwende ich immer ein Jürgen Klinsmann-Zitat. Und ich lese dir das jetzt mal vor und du kannst mir dann sagen, um welches Thema es in dieser Vorlesung geht. Also das Jürgen Klinsmann-Zitat letztes Jahr in der Rheinischen Post im Interview hat er gesagt, natürlich haben die Bayern eine enorme Qualität. Also da meint er jetzt den FC Bayern München in dem Fall. Aber sie haben auch den Wettbewerbsvorteil, den Konkurrenten immer schädigen zu können, indem sie denen, die ihnen zu nahe kommen, wichtige Stücke herausreißen. Das ist seit 40 Jahren so.
Justus, ich dachte immer, du zitierst für dieses Problem den Uli Hoeneß oder du nennst das die Uli Hoeneß-Strategie. Jetzt höre ich, das geht eigentlich auf Jürgen Klinsmann zurück.
Das war mir auch nicht bewusst, aber jetzt zumindest hat Jürgen Klinsmann es in der Rheinischen Post thematisiert. Also du hast recht, ja, es geht um die Killer-Akquisition. Muss man sagen, also laut Jürgen Klinsmann seit 40 Jahren etablierte Strategie, das ist ja nicht Teil der Kartellrechtsnovelle.
Und man muss ja auch sagen, das ist eben vielleicht das große Versäumnis von Uli Kahn und und Brazzo gewesen, dass sie eben Jude Bellingham und Co. nicht weggekauft haben vom BVB.
Ja, anscheinend.
Uli Hoeneß hätte ja schon 3 Übernahmeangebote gemacht im richtigen Zeitpunkt.
Ja, vielleicht war das, aber jetzt sind wir zu früh dran. Ne? Wer weiß, ob die überhaupt noch Meister werden heute. Ja, wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, wird gesagt, ja, wieso, hat doch wieder alles geklappt. Der typische Bayern-Dusel, der sogenannte, hat wieder zugeschlagen. Auf dem
Marienplatz, ja.
Ja, aber das heißt, ich meine, man muss ja sagen, die Analogien zwischen Fußball und Wettbewerb, eigentlich gefallen mir die meistens nicht so gut. Aus ökonomischer Perspektive, weil beim Fußball ist es ja so, dass der Wettbewerb selber das Produkt ist, so würde ich das sagen. Also die Leute gucken gerne Fußball, oder zumindest ein Teil der Leute, weil es spannend sein soll. Es gibt natürlich auch Leute, die gucken gerne Fußball, weil eine Mannschaft einfach so fantastischen Fußball spielt und dann ist es vielleicht auch egal, ob es spannend ist oder nicht. Die sehen gerne diese interessanten Ballkombinationen und Staffetten und sagen, das muss gar nicht spannend sein. Ich finde das einfach, ich bin begeistert von den Tricks, aber viele gucken es natürlich, weil es spannend ist, tatsächlich. Und das ist beim Wettbewerb auf Produktmärkten ja doch ganz anders.
Außer für Leute wie uns. Wir gucken uns das auch an.
Gut, aber wir glauben ja prinzipiell doch, dass der Wettbewerb nicht deswegen besonders gut ist, weil er spannend ist, sondern weil er gute Ergebnisse hervorzielt. Also wenn ein Unternehmen sehr, sehr gut ist, dann ist es nicht ganz so wichtig, sozusagen, ob das zweitbeste Unternehmen auch sehr gut ist. Letztendlich kommt es darauf an, auf die Ergebnisse und nicht den Wettbewerb an sich so sehr. Ja, in Teilen vielleicht schon, aber prinzipiell sind ja die, was hinten rauskommt, sozusagen für alle Beteiligten der Volkswirtschaft, das Entscheidende. Natürlich kann man sagen, wenn der Wettbewerb erlahmt und so weiter, dann kommt eben nicht das Gute heraus, aber am Ende zählt, sag ich mal, die Qualität der Produkte, die guten Preis-Leistungs-Verhältnisse, die Innovationen, die hervorgebracht werden und so weiter.
Ich überlege gerade, ob wir hier jetzt tatsächlich schon wieder an einem echten Rift sind, weil natürlich so ordoliberale Juristen jetzt vielleicht trotzdem auch sagen würden, nee, wir wollen schon den Wettbewerb als Prozess und nicht primär das, die günstigen Verbraucherpreise am Ende.
Das stimmt, aber wenn wir jetzt nochmal auf die alte Bundestagsdebatte zurückgehen, ja, die ganz, ganz alte, als Ludwig Erhard das Kartellrecht eingeführt hat,
ja,
oder als er teilgenommen hat an den Diskussionen, da ging es auch immer sehr um die Ergebnisse in den Diskussionen. Warum wollen wir eigentlich Wettbewerb? Und es wurde immer, selbst wenn man sagt, er befreit uns aus Abhängigkeiten und so weiter, doch sehr vom, was kommt hinten dabei eigentlich heraus, gedacht wurde und nicht so sehr gesagt wurde, Wettbewerb ist, wir wollen Wettbewerb, weil er so schön anzusehen ist und weil es so spannend ist, ob die Leute jetzt Coca oder Pepsi trinken. Ja, also.
Also die Analogie, die wir so meist zum Fußball und Wettbewerb ziehen, und ich stimme dir zu, das ist natürlich schon manchmal echt verhängnisvoll, vor allem weil die Debatten dann oft so entgleiten und man eben mehr über Fußball spricht als über Wettbewerb. Die werden ja dann oft so, also wenn ich es jetzt irgendwie Laien erklären soll, dann sage ich immer, guck mal, im Fußball braucht man bestimmte Regeln und da gibt es einen Schiedsrichter, der die durchsetzt, und das ist in der Wirtschaft eben vielleicht auch so ein bisschen so, dass man dann eben nicht alles zulässt, was die Unternehmen gerne machen würden, sondern da brauchen wir auch einen Unparteiischen, der dann mal ab und zu reingrätscht vielleicht nicht, aber der ab und zu mal die gelbe Karte zieht und sagt nochmal, und dann gibt es eine hohe Geldbuße. Aber es stimmt schon, es ist natürlich eine Analogie, die nicht so ganz, ganz weit trägt, weil wir dieses Produktwettbewerb eigentlich nur im Sportbereich
haben. Ja, ich meine, das ist es ja auch so, also im Fußballbereich, man kann ein Fußballspiel quasi nicht allein erzeugen. Man braucht eine zweite Mannschaft, ja, das ist natürlich im Wettbewerb auf Produktmärkten völlig anders. Also auch ein Unternehmen alleine kann irgendwas anbieten. Das ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass ein Konkurrent da auch irgendwas anbietet. Aber
wenn ich
vielleicht so viel zu den
Bananenflanke, ja, schlagen darf, zu dem,
lieber
zu
Manni, dem, was Kalt.
Du vorher, gesagt hast. Ludwig Erhard hast du ja gerade noch mal ins Spiel geworfen. Und das war übrigens auch faszinierend in dieser Bundestagsdebatte. Egal welche Partei ans Rednerpult trat, es wurde erstmal Ludwig Erhard ausgiebig zitiert. Ja, also Habeck fing damit an, er berief sich für seinen Plan. Es ging natürlich in der Debatte im Wesentlichen um diese neuen Maßnahmen, die das Kartellamt da kriegt mit Paragraph 32f. Er berief sich also auf zwei seiner Vorgänger, nämlich auf Rainer Brüderle, den von dir ja auch sehr geschätzten Erfinder der Entflechtung sozusagen, ja, ja, oder denjenigen, mit dem ihr das damals ausgeheckt habt, und auf Ludwig Erhard. Das war natürlich politisch-taktisch gedacht sozusagen, über diese Mauer musste jetzt die Union springen, ja, also sich zu distanzieren von Rainer Brüderle und Ludwig Erhard. Und dann wurden also Habeck die Ludwig Erhard-Zitate nur so um den Kopf gehauen von der Opposition und gleichzeitig wurde der dann auch von der SPD und den Grünen zitiert und so. Also das war schon wirklich sehr lustig, welche Strahlkraft offenbar dieser Ludwig Erhard immer noch hat, um aktuelle Wettbewerbspolitik zu legitimieren.
Ja, das ist natürlich auch immer ganz hilfreich, wenn man jemanden zitiert, der sich nicht wehren kann, weil er tot ist. Das macht das deutlich attraktiver, denke ich. Aber das ist schon bemerkenswert, tatsächlich, welche Strahlkraft Ludwig Erhard immer noch hat.
Zumal es ja auch viele gibt, die sagen, wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist dessen Leistungsbilanz auch gemischt, aber das brauchen wir hier vielleicht nicht zu vertiefen. Also er hat zumindest als Symbol ist er offenbar immer noch, also ist als Symbol ist so dieses, die deutsche soziale Marktwirtschaft aus den 50er Jahren verbunden mit diesem wohlgenährten
Zigarre rauchen, genau.
Mann, das scheint immer noch irgendwie das Idealbild zu sein, also von wegen der Trend zum Skinny Hipster oder so. Nee, wir wollen alle noch so sein wie Wirtschaftswunder Bosse.
Ja, das ist interessant, aber es ging um Fußball ja in dieser Woche auch noch ganz konkret im Kartellrecht.
Ja, in der
wenn
Tat.
Wenn ich das richtig sehe, ich Raub Ruprecht, du warst da sogar involviert in gewisser Weise. Wenn ich es richtig sehe, es geht um die Spielervermittler und ob die lizenzpflichtig sein müssen oder ob auch ohne Lizenz man Spielervermittler im Fußball werden darf. Und das OLG Dortmund, nicht OLG, OLG ist, also das Landgericht Dortmund, LG, hat gesagt, das ist nicht der Fall, beziehungsweise umgekehrt, es ist gar nicht zulässig, dass man eine Lizenzpflicht verhängt. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist in der Tat so und das ist interessant. Das Landgericht Dortmund hat jetzt eine einstweilige Verfügung erlassen. Das ist ja also sozusagen im Schnellverfahren und mal sozusagen vorläufig einen Pflock da eingerammt. Das heißt, das kann sich auch alles noch ändern. Und geklagt hatten dort Spielervermittler gegen die FIFA und den DFB. Das sind ja schon mal ganz interessante Beklagte, wenn man das mal so sagen darf. Ja, also im Sinne von Spielervermittler gegen DFB, FIFA, das ist natürlich etwas, das schlägt das Herz gleich mal höher. Und du hast es schon gesagt, ich bin in diesem Verfahren befangen, weil ich da gegutachtet habe, gar nicht ganz konkret jetzt in diesem Dortmunder Verfahren, sondern allgemein in dieser Spielervermittler-Sache. Und da geht es eben darum, ob die Fußballverbände, die ja marktbeherrschend sind, ja, also die haben ja durch dieses pyramidale System und das Einplatzprinzip sind ja FIFA auf Weltebene, UEFA auf europäischer Ebene und DFB auf deutscher Ebene auch marktbeherrschende Vereinigungen, ob die ihre Marktmacht missbrauchen oder ob die Wettbewerbsbeschränkungen vereinbaren untereinander, wenn sie bestimmte Pflichten Dritten auferlegen, also in diesem Fall den Spielervermittlern, wo die so ein sehr umfangreiches Reglement geschaffen haben, in dem alles Mögliche drinsteht, was die Spielervermittler machen dürfen und nicht dürfen und welche Pflichten sie einhalten müssen. Und
was ist denn das Interesse der Verbände, da Regeln zu schaffen?
Da fragst du jetzt natürlich den Falschen, weil ich natürlich gebrieft bin oder natürlich denke, ja, die haben da gar kein Interesse dran.
Ja, irgendein Interesse müssen sie ja haben, sonst hätten sie ja.
Aber die, Ich meine, du bist ja ein alter Fuchs in diesem Geschäft und du weißt ja, dass die Spielervermittler nicht das höchste Ansehen genießen, sondern sie sind die Sündenböcke für die Kommerzialisierung unseres geliebten Sports. Ja, also weil die bösen Spielervermittler tätig werden und da die Millionengewinne einstreichen wollen, deshalb ist ja der Sport so aus den Fugen geraten. Das ist zumindest, glaube ich, so eine gewisse Lesart, die sich da, die Verbände versuchen zu verbreiten. Und die haben, wenn ich es jetzt, und da findet man jetzt sozusagen diese Spielervermittler und sieht, die streichen, wenn es irgendwie so einen Millionentransfer gibt, streichen die dann da eine satte Provision ein, dass die ganz oft, oder dass diese Millionentransfers die absolute Ausnahme sind, das ist eine andere Geschichte und dass es auch ganz viele Spielervermittler gibt, die sich da, ich sag jetzt mal, den Hintern aufreißen, so würde man wohl in der Fußballersprache sagen, um irgendwelche erfolglosen Drittligaspieler noch irgendwie zu vermitteln. Das wird dann natürlich nicht so deutlich gesehen. Und dann geht es aber eben darum, dass man dieses Business so ein bisschen ordnen will, dass man da in diesem internationalen Geschäft bestimmte Grundregeln vereinbaren will, auch zum Schutz der Spieler, zum Schutz der Vereine. Ob die Spieler diesen Schutz bedürfen oder so, das sei mal dahingestellt. Also ich bin leider nicht der Richtige, der jetzt sagen soll, warum der DFB da unbedingt so ein Spielerreglement braucht. Aber rechtlich ist das auch ganz interessant, weil es eben schon darum geht, dass da eine Vereinigung von Unternehmen für eine ganz andere Gruppe von Unternehmen verpflichtende Regeln vorsieht. Ja, so nach dem Motto, und das ist ja sehr vermittelt, weil die Spielervermittler beraten ja Spieler, die beraten ja nicht den DFB.
Ja,
und das richtig. Ist natürlich, also da jetzt zu sagen, und genau diesen Leuten mache ich jetzt aus einer Abhängigkeitssituation heraus, weil wir die einzigen sind als Monopol, die überhaupt Fußball auf diesem Level anbieten können, denen machen wir jetzt Vorgaben. Das ist halt schon ein gewagtes Konzept.
Also eigentlich würde man sagen, dann wenn man dann Regelungsbedarf sieht, dann müsste das eher der Gesetzgeber oder wer auch immer.
So ist es, vermutlich, wenn ich es richtig sehe, machen. In Frankreich, glaube ich, auch gelaufen, dass es da gesetzliche Regelungen gibt. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, wie es da gerade aussieht. Aber genau, wenn man irgendwie meint, eine Branche sei dringend regelungsbedürftig, dann gibt es dafür typischerweise den Gesetzgeber, wenn das denn so ist, oder die meinetwegen auch die Kartellbehörden oder es gibt ja auch sonstige Aufsichtsbehörden, aber dass man das jetzt sozusagen der Marktgegenseite oder sogar noch vermittelter der Marktgegenseite meines Vertragspartners überlässt, das ist vielleicht schon so ein bisschen anders.
Dass die FIFA und der DFB denken, dass sie mindestens in der gleichen Hierarchieebene wie der Gesetzgeber stehen, wundert mich jetzt weniger, muss ich zugeben. Ja, aber wie geht das denn weiter in der Prognose? Also das LG Dortmund ist dann ja erstinstanzlich. Das heißt, das kann jetzt dann, was wäre dann das nächste, das OLG, in dem Fall wäre das Hamm oder wo landet das dann?
Das geht ja dann nach Düsseldorf, weil es
Kartellrecht ist.
Kartellsenat, okay. Der dann zuständig ist, genau. Das ist hier eine etwas verwickelte Situation oder eine ganz interessante Situation auch, weil wir mehrere derartige Klagen anhängig haben. Und wir haben noch quasi eine Klage, die sich auf das vorhergehende Spielervermittlerreglement bezieht, beim BGH gerade anhängig. Also das ist sozusagen auf ganz verschiedenen Ebenen, wird darüber verhandelt. Und es gibt auch andere Landgerichte und auch schon ein Oberlandesgericht, die diese Sache schon entschieden haben. Und dann auch noch Gerichte im Ausland, die das nicht so kritisch gesehen haben wie das LG Dortmund. Und da wird man jetzt also, der Härteste setzt sich natürlich durch, also wenn es verboten ist, dann ist es verboten, ja, aber ausgemacht ist die Sache nicht, das wird natürlich definitiv weitergehen, weil es da auch ein Rieseninteresse seitens FIFA und DFB gibt, das durchzusetzen. Und das Interessante an dieser Dortmunder Entscheidung im Vergleich zu den anderen ist, dass Herr Klumpe, der da Vorsitzender Richter ist, mit seinen Beisitzern und Beisitzerinnen entschieden hat, dass das en bloc unzulässig ist. Und die anderen Gerichte, die sich bislang mit der Frage befasst haben, die haben dann häufig so einzelne Regelungen rausgepickt und gesagt, also das Verbot hier geht jetzt zu weit und diese Entgelteinschränkung oder diese Provisionseinschränkung, die können wir nicht zulassen, das ist eine Preisabsprache, aber das andere nicht. Und hier wird jetzt mal gesagt, nee, das ganze Ansinnen als solches ist schon nicht gerechtfertigt. Und da kommt natürlich, kannst du dir vorstellen, gleich wieder ein Zauberwort ins Spiel, einer der beliebtesten EuGH-Rechtsfälle, die man dann da in Sportfragen immer zitieren muss.
Ja, was ruft man dann beim Bullshit-Bingo immer rein?
Mekka Medina, ja, und
okay, das ist, ich habe die Reihe vollständig.
Genau, vielleicht, und das ist natürlich hier auch wieder interessant, weil das ist für mich auch wirklich ein Faszinosum, dieser Mekka Medina-Kram. Also Mekka Medina ist eine Entscheidung, die der Europäische Gerichtshof mal getroffen hat. Und in dieser Entscheidung geht es, anders als der Name vermuten lassen dürfte, nicht um Pilgerreisen, aber trotzdem ist es irgendwie zu einem Heiligtum des Sportkartellrechts geworden. Es geht um zwei Schwimmer. Und diese Schwimmer hatten sich gegen Dopingregeln gewehrt. Und dann hat der EuGH gesagt, also wurden wegen Dopings aussortiert. Und dann hat der EuGH gesagt, also die Sportverbände, und die haben gesagt, es ist kartellrechtswidrig, wenn da so bestimmte Regeln vom vorgegeben werden.
Ja. Also wenn ich jetzt nicht mehr zum Beispiel irgendwie so einen Motor an die Badehose machen darf oder sowas.
Genau. Und dann hat der EuGH gesagt, also wenn wir so rein sportliche Regelwerke haben, dann ist es Teil der Autonomie des Sportverbands, dass der diese Regelwerke auch setzen darf. Und das hat dann auch mit Kartellrecht nichts zu tun.
Also wenn es wirklich um den Inhalt des Sports sozusagen geht, so nach dem Motto, wird für Handspiel eine rote Karte gezeigt oder
genau.
Irgendwie sowas.
Jetzt wird aber seither, die Formulierungen in diesem EuGH-Urteil sind auch so ein bisschen verdruckst und so. Und seither wird also Mekka Medina immer wieder herangezogen, sobald irgendwas mit Sport zu tun hat. Ja, und Sport, wissen wir ja, ist ja auch ganz, 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 ganz wichtig. Das steht ja in der Hierarchie der Gesellschaft, also an der Spitze sozusagen. Und jetzt wird also alles als sportliches Regelwerk bezeichnet, was man sich vorstellen kann.
Also auch diese Frage, wie werden Spieler vermittelt? Etwa, da würde man sagen, das ist ja jetzt eher das Geschehen neben dem Platz als auf dem Platz sozusagen. Also wäre so meine Intuition. Ja, da geht es dann nicht darum, wann gibt es eine rote Karte und wann wird abseits gepfiffen oder sozusagen, welche Art von Schuhen, wie lang dürfen die Stollen sein, die ich an meinen Schuhen dran habe oder ähnliche Dinge, sondern ja, eher um das wirtschaftliche Geschehen. Aber warum wird dann Mekka Medina herangezogen? Weil gesagt wird, es hätte doch irgendwie was mit dem Geschehen auf dem Platz zu tun.
Genau, also die Mekka Medina-Rechtsprechung wird eben sehr weitgehend interpretiert. Ich halte das schon fast für einen Mythos, weil wenn man sich das durchliest, das steht da einfach aus meiner Sicht nicht drin. Aber jetzt wird zum Beispiel in diesen Spielervermittlerfällen wird jetzt beispielsweise argumentiert, dass für den sportlichen Wettbewerb auf dem Platz entscheidend ist, wie lange eine Mannschaft in welcher Besetzung zusammenspielen kann. Und das würde maßgeblich durch die Aktivitäten der Spielervermittler beeinflusst. Und also muss man das auch regeln, wer da überhaupt auf den Platz vermittelt werden darf, zu welchen Bedingungen und so weiter. Ja? Und das ist so kommt man dann plötzlich irgendwie so, als hätte man so eine große Sportbereichsausnahme im Kartellrecht über diese Mekka Medina-Rechtsprechung, was ich persönlich für falsch halte.
Ah, das ist immer wieder interessant, also wie innovativ Juristen doch häufig sind, muss man sagen. Und wo Bezüge hergestellt werden, wo man erstmal keine vermutet oder keine sieht. Tatsächlich, wenn man lang genug überlegt, dann fällt einem ja immer irgendwie ein Grund ein, warum das dann doch irgendwie sein kann. Ich erinnere mich an einen ganz anderen Fall, als darum ging, ob konkret was hier Lufthansa Technik bestimmte Daten von Airbus über das Flugverhalten bekommen könnte und irgendwann dann das Fass aufgemacht würde, ob das nicht doch, auch wenn das rein technische Daten über das Flugzeug sind, da Persönlichkeitsrechte verletzt werden würden, weil man nicht möglicherweise doch Rückschlüsse ziehen könnte, welcher Pilot denn das Flugzeug geflogen hätte und dann dessen Persönlichkeitsrechte ja möglicherweise verletzt würden. Da habe ich auch gedacht, also man kann sehr lange überlegen, bis man dann immer wieder einen Dreh dran kriegt, ja, dass man sagt, also irgendwie finden wir was, ja, warum das doch so sein soll, aber ja, Innovation ist ja auch nicht schlecht und Kreativität.
Ja, das wird natürlich, muss man vielleicht schon auch sagen, im Bereich des Sports auch dadurch befeuert, dass man ja oft meint, wir haben das hier auch schon mal diskutiert, dass es doch auch so eine gewisse Beißhemmung gegenüber dem Sport gibt. Ne? Also wenn man sich das 50+1-Verfahren beim Bundeskartellamt anschaut, wo man so denkt, so, also andere Fälle würden jetzt nicht so lange irgendwie so offen...
Also sagen wir mal so, also wenn das Ganze eine Veranstaltung von Facebook oder Google gewesen wäre, dann wäre das die Entscheidung mit ziemlicher Sicherheit anders ausgefallen, würde ich behaupten.
Ja, und sie wäre überhaupt mal gekommen innerhalb von einer gewissen Zeit oder so, ne? Und da formuliert dann auch der EuGH immer wieder vorsichtig, wir haben jetzt nicht nur diese Mecca-Medina-Entscheidung, wir haben auch danach noch andere Entscheidungen im Sportkartellrecht gehabt, ne, wo man so dann wirklich als Juristin oder Jurist versuchen kann, aus jeder Bemerkung noch das ist eben so wie beim Fußball, man versucht dann wenigstens nochmal Zeit zu schinden oder nochmal mit einem taktischen Foul irgendwas zu retten oder sonst irgendwas.
Ja, das, der Eindruck, der trügt, glaube ich, nicht, sowohl bei den Instanzen, also in Gerichten, als auch bei den Behörden gibt es da anscheinend Beißhemmungen, aber nicht in Dortmund. Da hat man vielleicht
das auch. Obwohl der Vorsitzende Richter ein ganz großer Fußballfan ist, soweit ich weiß. Aber das können wir ihn vielleicht.
Dann müssen wir ihn mal fragen, von welchem Verein das denn möglicherweise sein könnte.
Nicht, dass ihr euch da noch in die Haare kriegt, ihr zwei. Also das wollen wir vermeiden.
Ich bin ja kein Ultra. Und von daher komme ich ja gut klar, selbst mit Freunden von HSV und Hansa Rostock. Also da bin ich ganz entspannt.
Na gut, ich bin ja notfalls hier auch als Schiedsrichter zur Seite und unparteiisch wie eh und je nur darum bedacht, den Wettbewerb zu schützen. Ja.
Aber das heißt also, das wird weitergehen? Die 50+1 Entscheidung, du hast erwähnt, da warten wir ja auch noch mit gewisser Spannung. Da muss eventuell auch noch eine Reaktion erforderlich sein. Ich glaube, Dietmar Hopp hat schon angekündigt, dass er sozusagen dem Verein die Rechte wieder überträgt, die Entscheidung zu treffen. In Leverkusen und Wolfsburg weiß ich bisher nicht, wie das weitergehen wird. Das waren ja die drei Ausnahmen, die da insbesondere gerügt wurden vom Bundeskartellamt. Da wird sicherlich in der Sommerpause was passieren müssen. Und ansonsten, du begibst dich dann jetzt gleich zur Meisterfeier, nicht?
Ich glaub, auf dem Borsigplatz, natürlich, genau.
Preußen-Münster ist ja Sieger der Regionalliga West geworden. Ne? Achso, der Borsigplatz, das ist ja gar nicht in Münster.
Ja, das ist, Und auch das andere Spiel wird jetzt fortgesetzt. Also die erste Halbzeit haben wir jetzt bei der GWB-Novelle geschafft und da soll es wohl noch vor der Sommerpause, das ist wohl der ehrgeizige Plan, noch vor der Sommerpause soll die GWB-Novelle verabschiedet werden. Das geht jetzt weiter, dann da gibt es drei Lesungen, also gibt es Wirtschaftsausschuss und dann zweite, dritte Lesung, bis das verabschiedet
wird. Da müsste ja jetzt auch ein bisschen Freiraum geschaffen worden sein, weil mit dem Heizungsgesetz oder es heißt ja ein bisschen anders, aber jeder weiß, was gemeint ist, sozusagen scheint das ja nicht unbedingt zu klappen.
Habecks Heizungshammer.
So heißt es offiziell, okay. Nee, das war mir noch nicht bewusst, aber da scheint es ja irgendwie momentan zu haken, dann hat man ja offensichtlich ein bisschen Zeit, vielleicht dann doch die GWB-Novelle durchzubringen, wäre gar nicht vielleicht so schlecht, dann hätten wir da wenigstens einen Deckel drauf.
Und wir könnten dann die ersten Anwendungsfälle, die dann ruckzuck folgen werden, 18 Monate später.
Arbeitest du schon an einem Kommentar dazu, so wie du beim DMA? Da warst du ja quasi vor dem DMA schon mit dem Kommentar auf dem Markt. Wird das bei der 11. GWB-Novelle auch der Fall sein?
Danke, lieber Justus, dass du ungeahnterweise diesen Werbeblock eröffnest. Momentan in der Mache ist der Kommentar. Muss ich selber überlegen, wie heißt der eigentlich? Löwenheim-Meßen-Riesenkampf, Kersting-Meyer-Lindemann. Und dieser Kommentar wird demnächst heißen Kersting-Meyer-Lindemann-Potzun.
Ach, toll, herzlichen Glückwunsch.
Gratuliere bitte nicht zu früh, wir müssen es erstmal fertig kriegen. Aber in dem soll dann auch die GWB-Novelle drin sein, wenn der dann irgendwann endlich. Ich glaube, du kommentierst da auch irgendwie.
Ja, so eine zugegebenermaßen ziemlich unwichtige, so ein paar Detailvorschriften zur Monopolkommission, die, wo glaube ich, so gut wie nie Gerichtsverfahren stattfinden, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht ändert sich das ja. Aber man kann das ja auch einfach lesen. Leute sagen ja, die Perle dieses sogenannten grauen Kommentars ist die Kommentierung von Haukapp zur Monopolkommission.
Ja, ich weiß nicht, in welchen Kreisen du dich bewegst, ja, aber man kann auch Selbstgespräche führen.
Das mache ich jetzt gleich wieder, wenn wir aufgelegt haben, um mir die Zeit zu vertreiben bis zum Anpfiff. Und Justus, ja. Dann drücke ich dir die Daumen, dass St. Pauli, sind die noch abstiegsgefährdet?
Nee, da geht es eigentlich um gar nichts mehr. Da geht es nur noch darum, werden die Vierter, Fünfter oder möglicherweise Sechster. Also da ist, das ist hinreichend langweilig. Die spielen auch erst morgen. Da geht es noch um den Abstieg von ein paar anderen Vereinen. Da sind Bielefeld, Nürnberg, Braunschweig. Ich weiß nicht, ob das Landgericht Standorte sind. Ich glaube, alles nicht, oder?
Fürchte doch.
Doch, ja. Okay, ja. Ich kenne mich nicht so gut aus, wie du merkst, in der Landgerichtsszene.
Jede deutsche Stadt hat ein Landgericht, so kommt es mir oft vor. Ja.
Okay, also dann.
Auch wenn es nicht stimmt, natürlich, aber es gibt genau, schon einige.
Also, ansonsten verfolge ich das heute und ja, guck, ob dann die Dominanz des FC Bayern aufgrund der mangelnden Killer-Akquisitionen in der letzten Saison in diesem Jahr gebrochen wird.
Wir sind gespannt. Wettbewerb ist einfach wunderbar, sei es im Fußball oder in der Wirtschaft. Damit, lieber Justus, zurück ins Studio und wir melden uns dann zur nächsten Saison in der Konferenzschaltung wieder oder so.
So machen wir das. Alles klar, Ruprecht. Bis dann. Bald. Tschüss. Tschüss.